14, der Autoren-Podcast. Präsentiert von Dr. Daniela Preis. Biografin, Lektorin, Autorencoach. Ausgabe Oktober 2021. Daniela Preis im Gespräch mit Klaus-Otto Nagorsnik zu seiner früheren Tätigkeit als Bibliothekar.
Der Bibliothekar sitzt heute bei uns. In der ARD-Quizshow Gefragt, Gejagt wird er oft so genannt, ist aber auch tatsächlich in diesem Beruf tätig. Herr Nagorsnik, wir begrüßen Sie und vielleicht wollen Sie sich zuerst kurz denen, die Sie noch nicht kennen, ein bisschen vorstellen.
Guten Tag, mein Name ist also Klaus-Otto Nagorsnik. Ich sitze hier also in Münster, arbeite auch in Münster bei der Stadtbibliothek. Viele werden mich aus der ARD-Quizshow Gefragt, Gejagt kennen, wo ich der böse, böse Jäger bin, der den lieben, lieben Kandidaten das Geld wieder abnimmt. Und ich werde dort der Bibliothekar genannt, weil ich es wirklich bin.
Jetzt waren Sie aber ursprünglich Buchhändler, beziehungsweise ganz am Anfang haben Sie Geschichte und Ethnologie studiert. Wie kam es zu diesem Werdegang?
Geschichte und Ethnologie habe ich also aus Interesse studiert. Was ich gar nicht wollte, war ins Lehramt. Ich habe dann nach einigen Semestern also halt gemerkt, dass die Berufsaussichten in diesen beiden Fächern, wenn man nicht an die Schule will, sehr schwer und sehr hart sind. Habe dann also über Zufall das Angebot bekommen, eine Buchhändlerausbildung zu machen und habe mich dann binnen 3-4 Tagen also halt entschieden, den Wohnort zu wechseln, den Job zu wechseln und diese Ausbildung gemacht. Bereut habe ich das nicht. Nach der Ausbildung habe ich noch ein Jahr als Buchhändler gearbeitet, musste dann als Spätberufener leider noch zur Bundeswehr und hatte danach dann eben keinen Job mehr und habe dann einfach erstmal einen befristeten Job bei der Stadtbücherei angenommen als Hilfskraft. Und dann gab es die mögliche Bewerbung für eine Stelle in der Autobücherei. Dort habe ich mich dann beworben, 13 Jahre lang in der Autobücherei gearbeitet. Und jetzt bin ich seit 22 Jahren in der Zentrale und mache dort bibliothekarische Tätigkeiten, sodass ich auch ohne Diplom und fachliche Ausbildung als Bibliothekar mich Bibliothekar nennen darf.
Und ganz kurz, wir haben heute Abend die Möglichkeit bekommen, in der Kneipe, dem Spookies, zu sitzen und uns zu unterhalten. Das heißt, wenn man hier Hintergrundgeräusche hört, ist das einfach hier der reguläre Betrieb. Und hier machen Sie ja auch regelmäßig Ihr Kneipenquiz, an dem wir auch teilnehmen werden. Zurück zu Ihrer Arbeit als Bibliothekar. Wie sieht denn da der Arbeitsalltag so aus?
Ich habe die ganz normale 39-Stunden-Woche, habe flexible Arbeitszeiten. Ich habe also bestimmte Schichten, an denen ich da sein muss, wo ich also im Auskunftsdienst tätig bin. Dann kommen die üblichen Besprechungen, morgens Rechner hochfahren, Mails lesen, Anfragen lesen, Protokolle lesen. Irgendwann geht es dann also in den Publikumsverkehr. Ich mache dann also noch den Austausch zwischen unseren Zweigstellen und der Autobücherei. Die haben nicht so viele Bücher wie wir in der Hauptstelle. Und die Wünsche sind natürlich der Kunden unermesslich. Und wir bieten denen dann die Möglichkeit, also Bücher auch aus der Hauptstelle in die Zweigstellen zu liefern. Und das muss dann einer organisieren und raussuchen. Und als dritten großen Punkt habe ich dann noch die Fernleihe. Keine Bibliothek kann alle Bücher haben. Und die Bibliotheken untereinander haben dann so ein Fernleihensystem ausgearbeitet oder ausarbeiten lassen, wo wir uns dann also Bücher gegenseitig auf Wunsch zuschicken und unseren Kunden zur Verfügung stellen. Und als viertes betreue ich dann noch so ein bisschen eine digitale Bibliothek. Das ist also eine Sammlung von Datenbanken, wo unsere Kunden dann im Netz auch noch mehr recherchieren können, als bei uns im Haus vorhanden ist. Nicht mehr so viel wie in der Autobücherei. Dort hatte ich vor allen Dingen also mit jungen und sehr alten Lesern zu tun, weil das war natürlich für die ideale Gelegenheit, wohnungsnah an Literatur und Unterhaltung und Bildung ranzukommen. Mittlerweile beschränkt sich das immer auf ein paar Stunden pro Tag. Aber wenn ich durchs Haus gehe, werde ich auch ohne dass ich den Auskunftsdienst jetzt direkt habe, angesprochen. Können Sie mir sagen, wo das Buch steht oder komme ich denn daran und manchmal auch, wo ist denn hier eine Toilette?
Aber man könnte Sie auch direkt am Empfang antreffen.
Ja, ich habe also meine festen Schichten, die teile ich mir mit vielen Kolleginnen, einem Kollegen. Da wechseln wir uns ab und sitzen dann da 3 Stunden und warten darauf, dass Leute kommen. Und meistens warten wir nicht allzu lange.
Da wir uns in einem Autoren-Podcast befinden, hier im Rahmen des Interviews, frage ich Sie mal, ist es denn schon passiert, dass Autoren zu Ihnen gekommen sind, die für einen Roman oder einfach ein Buch, das Sie schreiben wollten, recherchiert haben?
Das ist in der Tat schon vorgekommen. Ich kann mich an eine Dame erinnern, die aufgrund ihrer Kinder sozusagen ans Haus gefesselt war, aber wunderbare Biografien von Künstlern, Schubert, Zola, Mörike, geschrieben hat, für die ich dann auch aus der Fernleihe, aus anderen Bibliotheken, wirklich zentnerweise Literatur rangeschafft hat, die jetzt sehr akribisch recherchiert. Dann gibt es noch so 2-3 andere, an die ich mich erinnere. Und was unsere Kunden dann mit den Informationen oder Büchern, die wir ranschaffen, machen, kann ich letztendlich nicht immer also halt kontrollieren. Da können durchaus noch mehrere dabei sein. Ich habe dann noch eine besondere Kundschaft gehabt, das war die Westdeutsche Blindenhörbücherei, die selber Hörbücher für blinde Sehbehinderte aufgesprochen hat. Und die wollten für ihre Retro-Digitalisierung, also Umwandlung, also halt auf CDs von Kassetten, alle Bücher, die sie da aufgesprochen hatten, nochmal haben, um genau die Einsprungpunkte, Kapitel, Seitenzahlen, Überschriften präzise einlesen zu können. Ja, und dann musste ich denen also halt alle Bücher nochmal ranschaffen, auch wenn wir sie nicht hatten.
Wenn ich jetzt der Autor bin, der eben einen Roman schreiben möchte oder auch ein Sachbuch schreiben möchte, inwieweit, also oder womit können Sie mir helfen? Muss ich die Titel schon wissen oder kann ich Ihnen auch einfach sagen, ich suche hier zum Thema XY und Sie könnten mir was zusammenstellen?
Also ein guter Autor hat sich am meisten schon ein paar Gedanken gemacht und ein bisschen rumrecherchiert und kennt also halt vielleicht schon den einen oder anderen Titel. Das läuft dann ja manchmal so nach dem Schneeballsystem. In dem einen Buch ist eine Fußnote, wo dann auf ein zweites Buch verwiesen wird, sodass man da weiterkommt. Aber auch dann, wenn keine präzisen Titel da sind, kann ich in vielen Fällen weiterhelfen. Wir haben die digitale Bibliothek, wo man dann also halt auch Titel nach Schlagworten oder Stichworten recherchieren kann, wo man auch in Datenbanken Online-Texte finden kann. Das ist also unsere Aufgabe, da auch also halt weiterzuhelfen. Je präziser die Anfrage ist, desto leichter ist es für uns also dann auch, so eine Anfrage zu beantworten.
Haben denn Verlage und Autoren ein Mitspracherecht, bevor eine Bibliothek einen Titel erwirbt oder ob sie ihn erwerben darf?
Bei gedruckten Medien, also Büchern und Zeitschriften, ist die rechtliche Lage so, dass öffentliche Bibliotheken einstellen dürfen, in ihren Beständen verwalten können und die auch ausleihen dürfen. Bei elektronischen Medien sieht das Urheberrecht ein klein wenig anders aus, zu unserem Leidwesen. Dort sind wir darauf angewiesen, dass wir von den Rechteinhabern, das sind in der Regel Verlage, dann auch Lizenzen erwerben. Und das machen wir allerdings nicht als Bibliotheken einzeln, sondern in sogenannten Konsortien, damit man dann auch ein bisschen Verhandlungsmasse in so eine Lizenzverhandlung reinbringen kann.
Woran liegt das, dass das elektronisch so geregelt ist und bei den gedruckten oder physischen Büchern nicht?
Das müssen Sie die Abgeordneten fragen, die das Urheberrecht also letztendlich abgesprochen haben. Da sind Lobbyentscheidungen drin gewesen. Mittlerweile dürfen wir auch nicht mehr aus Publikumszeitschriften und Zeitungen Artikel in Kopie besorgen und an unsere Kunden weitergeben. Das ist uns seit, glaube letztem Jahr nicht mehr möglich. Da haben sich einfach die Zeitschriftenverleger also halt in der Lobbyarbeit bei der Urheberrechtsnovelle durchgesetzt. Da müssen wir mit leben.
Jetzt haben Sie natürlich den Standpunkt des Bibliothekars und ich habe aber den Standpunkt des Verlags oder nehmen wir mal den Standpunkt des Verlags und des Autors ein. Würden Sie sagen, es ist für einen Autor gut, dass ein Buch in der Bibliothek ist, weil das kostet ihn ja unter Umständen Buchkäufer?
Das ist durchaus möglich, dass also halt der ein oder andere, der ein Buch in der Bibliothek gelesen hat, das dann nicht mehr kauft. Allerdings ist das also halt eine alte Tradition und eine gute Tradition, dass Bibliotheken dieses Recht haben, Bücher zu erwerben und dem Publikum zur Verfügung zu stellen. Und ich denke, das ist auch für Verlage und Autoren gut. Viele gehen also halt in eine Bibliothek und schnuppern da also halt rum, um dann hinterher doch ein Buch zu kaufen. Und wenn Sie mal überlegen, wie viele Bücher kann man in seinem Leben lesen? Arno Schmidt hat das mal auf 5000 berechnet. Wenn Sie die alle kaufen wollen, dann sind Sie entweder also halt recht begütert, haben eine sehr große Wohnung, um die unterzubringen, müssen Bücher entweder wieder wegschmeißen oder sie suchen dann also halt die Bücher aus, die sie wirklich zu Hause haben wollen und nehmen Bibliotheken einfach als Anregung. Genauso wie Zeitschriften oder Zeitungsartikel, Rezensionen, um auf ein Buch aufmerksam zu werden oder auf einen Autor aufmerksam zu werden. Ich kenne ganz viele, die bei uns irgendwann mal einen Krimi-Autor kennengelernt haben und sich dann also halt dann 13 Bände von dem gekauft haben, weil er denen einfach gut gefallen hat.
Wie wird denn entschieden, welche Titel Sie tatsächlich kaufen? Also noch gibt es da Kriterien, nach denen Sie vorgehen?
Das letzte Kriterium, das alles überragt, ist einfach also das Interesse des Publikums. Wenn Bücher nachgefragt werden, dann sind wir gehalten, die zu erwerben. Natürlich darf das jetzt nicht der Einzelwunsch also eines Kunstliebhabers nach einem Kunstband über einen sehr ausgefallenen Maler des 16. Jahrhunderts also halt sein, der 120 Euro kostet und wo wir genau wissen, das interessiert nur einen. Aber wenn also halt ein Publikumsinteresse da ist, dann ist das für uns Maßgabe, also halt dann auch ein Buch also halt zu erwerben und dann auch möglicherweise mehrere Exemplare zu erwerben.
Und ansonsten kenne ich das so von Blindenbibliotheken, dass man sagt, möglichst für jeden was dabei haben, möglichst aus allen Bereichen ein gewisses Grundgerüst an Titeln.
Genau so ist es. Es gibt auch zwischen den Bibliotheken eine sogenannte Lektoratskooperation, wo dann Kollegen in verschiedenen Bibliotheken verschiedene Bereiche des Sortiments, was in den Buchhandlungen und von den Verlagen angeboten wird, sichten. Da gibt es einen, der kennt sich im Segeln aus, der nimmt also alle Segel- und Wassersportbücher sich vor und gibt dann Empfehlungen an die anderen Kollegen also halt weiter. Dieses Buch ist so wichtig, dass ihr das alles haben müsst. Das ist eher was für Spezialisten. Darauf kann man vielleicht auch mal verzichten.
Und hinten raus, wann werden alte Bestände aussortiert?
Also aussortiert wird alles, was nicht mehr gelesen wird. Der Grund kann sein, das Buch ist einfach durch den Gebrauch zerfleddert, schmutzig, nicht mehr ansehnlich. Wir sind in den öffentlichen Bibliotheken, anders als an den wissenschaftlichen Bibliotheken, von einer viel größeren Nutzung heimgesucht. Das heißt, bei uns kann es schon mal sein, dass also in ein paar Jahren ein Buch durch 120 Hände geht und dann kann man sich ausrechnen, wie es hinterher aussieht. Das fliegt dann einfach raus. Dann haben wir sogenannte Flop-Listen, die wir über unseren Katalog erstellen. Da wird automatisch also halt berechnet, welches Buch hatte in den letzten 3 Jahren weniger als 2 Ausleihen. Dann wird geguckt, ist es wirklich noch wichtig. Wenn es dann also so ein sogenannter Klassiker oder moderner Klassiker ist, wo wir keinen Ersatz haben oder der ein Thema abhandelt, wo es wirklich kein anderes, neueres Buch gibt, dann stellen wir das also halt ins Magazin. Das ist bei uns also halt ein unterirdischer Raum, wo die Bücher sehr kompakt stehen können. Die sind alle durch den Katalog immer noch erschließbar. Aber wir bieten die nicht mehr also halt sozusagen in der Freihand frei zugänglich an, um einfach in der Bibliothek also halt Platz zu schaffen. Wir können nicht alle Bücher, die irgendwann mal erschienen sind, aufbewahren. Das schaffen wir nicht. Dafür gibt es also halt dann andere Bibliotheksformen, die Landesbibliotheken, die Universitätsbibliotheken sind in der Regel auch solche Archivbibliotheken, die ihre Bücher aufbewahren. Nur da kann es also halt passieren, dass ein Buch in 3 Jahren einmal gelesen wird, weil er gerade ein Seminar läuft und ansonsten im Regal rumsteht. Aber es muss da sein, damit es gelesen werden kann und wir aus den anderen Bibliotheken auch zur Not darauf zugreifen können, im Zuge der Fernleihe beispielsweise.
Sie selber haben auch schon ein Buch geschrieben, ein Quizbuch über die Stadt Münster, das hier im Daedalus Verlag erschienen ist. Wie kam es denn dazu?
Also der Verleger und die Verlegerin des Daedalus Verlages haben vor Jahren schon mal ein Quizbuch über Münster rausgebracht. Münster ist einer der kleinen Schwerpunkte dieses Verlages. Und hatten den Autor, der das damals gemacht hat, nochmal angefragt, ob er das machen wollte. Er wollte es nicht allein machen. Und da ich als Quizzer ein klein wenig Bekanntheit hatte, haben die mich einfach mal angefragt, ob ich nicht mitschreiben wolle. Und dann ist passiert, dass also halt der Autor, der nach Wien verzogen war, das ganze Projekt also halt abgesagt hat. Dann habe ich ihm zugesagt, das Buch auch alleine zu schreiben. Ich habe mich mal getraut, hat ein paar Wochen und ein bisschen Schweiß gekostet, aber es ist raus und ist auch eigentlich ganz gut angekommen.
Haben Sie denn den Wunsch oder den Plan, weitere Bücher auch selber zu veröffentlichen oder war das eine einmalige Geschichte?
Also ich könnte mir schon vorstellen, dann, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, auch zu recherchieren, nochmal irgendein Buch zu schreiben. Themen weiß ich noch nicht. Also ich könnte mir mal vorstellen, mal was über die Täuferbewegung also halt zu schreiben. Da wäre mal wieder eine neue Sicht angebracht. Ich könnte mir auch wieder ein neues Quizbuch vorstellen, aber im Augenblick steht das überhaupt nicht zur Debatte. Ich bin bis über beide Ohren mit Arbeit eingespannt.
Sie haben ein paar Mal schon die Autobibliothek erwähnt. Was ist das denn?
Münster ist eine relativ flächengroße Stadt, die flächenmäßig zweitgrößte Stadt in Nordrhein-Westfalen. Und da sind die Wohngebiete sehr weit verstreut. Da hat es dann also seit 1958 eine Autobücherei gegeben. Das muss man sich vorstellen, das ist jetzt ein umgebauter LKW. Früher war das also halt ein Bus, ein Bücherbus, so heißt das Ding heute noch. Wir hatten 2 davon, als ich angefangen bin, hatten ihren eigenen Bestand, sind dann von Ausleihstation zu Ausleihstation gefahren, zu festen Zeiten, zu einem festen Fahrplan. Und dort konnten dann Menschen Bücher ausleihen, zurückbringen, aussuchen. Sie konnten auch Wünsche äußern, welche wir dann aus der Hauptstelle angefragt und besorgt haben und den mitgebracht haben. Und haben denen also halt Wege erspart. War natürlich auch umweltfreundlich, ne? Stellt man sich vor, jeder würde mit dem Auto in die Innenstadt fahren, um ein Buch zu holen. Wir haben das dann also halt für 30, 40, 50 Leute rausgebracht. Es hat den Wege abgespart. Man muss sagen, die Klientel waren häufig also Kinder. Der Schwerpunkt der jetzigen Autobücherei ist auch wirklich ganz klar auf Kinder- und Jugendliteratur ausgerichtet, was nicht heißt, dass andere nicht was ihre Wünsche erfüllt bekommen. Dann waren sehr viel ältere Leute da, die einfach nicht mehr so mobil beweglich waren. Und eine andere Gruppe, die nicht so mobil beweglich war, das waren einfach Frauen mit kleinen Kindern, die zu Hause saßen und nicht immer mit einem Kinderwagen und 2 Kindern an der Hand in die Stadt mit dem Bus also halt fahren wollten, um ein Buch zu holen. Und der Vorteil war, die Kinder konnten bei uns selber stöbern. Und das war sehr, sehr wichtig, dass die einfach ganz selbstverständlich an Bücher rangekommen sind.
Das heißt, sowas ist heute auch immer noch sehr nachgefragt, trotz der ganzen E-Books und Downloads und was es da alles so gibt, oder ist das eher rückläufig?
Das ist immer noch nachgefragt. Natürlich ist die Ausleihe an gedruckten Büchern in allen Bibliotheken rückläufig. weil gerade im Bereich der Sachliteratur, der Nachschlagewerke, Internetangebote eine Konkurrenz sind. Es gibt auch sehr viele Sachen, die Volltext im Netz also sind. E-Books sind also halt mittlerweile eine Konkurrenz, aber wir bieten auch E-Books an. Dazu muss man dann nicht in die Autobücherei, die kann man sich auch bequem von zu Hause aus auf sein Lesegerät laden. Wichtig, glaube ich, gerade also für so Institutionen wie die Autobücherei, aber auch die Bücherei insgesamt ist, dass sie also sozusagen eine Anfütterstelle ist, wo Leute, die eigentlich wenig Zugang zum Buch haben oder zu Literatur haben, auch zu Bildung haben, sehr leicht und schwellenarm daran kommen können. Wir machen da eigentlich wenig Bedingungen, wenn die da einmal angefüttert sind, und das kenne ich aus meiner Jugend also halt auch. Ohne die kleine Pfarrbücherei bei uns im Dorf wäre ich nie ein Leser geworden oder nicht der Leser geworden. Also ich denke, wir haben da schon eine wichtige Funktion.
Also kann man auch sagen, um jetzt auch nochmal zu diesen Bibliothekslizenzen zurückzugehen, dass die Weitergabe von Literatur oder die Möglichkeit, sich zu bilden, auf jeden Fall übergeordnet ist dem Interesse des einzelnen Autors, der dann vielleicht lieber sein Honorar hätte als die Ausleihe.
Also es kann wirklich sein, dass der einzelne Autor das ein oder andere Buch weniger umsetzt oder über seinen Verlag. Aber insgesamt sind wir also halt ein Kulturförderer, ein Förderer also halt auch von Leselandschaft. Und das ist ja erstmal die Voraussetzung dafür, dass dann auch Bücher geschrieben, gedruckt und verkauft werden können.
Passiert es Ihnen denn, dass Bücher fehlen, die beispielsweise einfach mitgenommen werden oder nicht zurückgebracht werden? Wie geht man dann mit sowas um?
Leider ist das so. Es gibt immer mal wieder Bücher, also halt die verschwinden. Bei den wissenschaftlichen Bibliotheken sind zwei Gruppen also halt besonders im Verdacht. Das sind die Juristen und die Theologen. Die haben wir nicht so bei uns. Wenn wir jemanden also halt erwischen, der ein Buch, ohne es zu registrieren und zu verbuchen, also halt mitnimmt, dann ist das also halt schon eine Straftat unter Umständen. Der kriegt bei uns ein Hausverbot und möglicherweise die Polizei auf den Hals gehetzt. Aber wir müssen das erstmal also halt kontrollieren. Und wir wollen in der Bibliothek auch zwar ein Auge drauf haben, aber wir wollen nicht hinter jeden Benutzer, Kunden jemanden stellen, der also halt ganz genau aufpasst, dass es ist. Wir haben freien Zugang zu den Büchern. Da müssen wir auch in Kauf sehen, dass also halt mal ein Buch also A verstellt ist, nicht an dem Ort ist, wo es eigentlich stehen sollte, was auch vorkommt. Früher musste man also halt wirklich dann an einen Tresen treten und dem Bibliothekar also sagen, ich möchte gerne das und das. Und der sagte dann, haben wir nicht. Oder warten Sie einen Moment, dann hole ich das. Mittlerweile können die Leute also halt stöbern. Das fördert die Leselust. Und da muss man dann, so traurig wie das ist, auch Verluste in Kauf nehmen.
Was macht Ihrer Meinung nach einen guten Bibliothekar aus? Welche Kenntnisse muss der haben oder welche Fähigkeiten?
Obwohl sich das Berufsbild des Bibliothekars in der letzten Zeit, also halt durch elektronische Medien, für die er auch kompetent sein muss, sehr geändert hat, ist, glaube ich, also halt so eine kleine Liebesbeziehung zu Literatur und zum gedruckten Wort Voraussetzung. Das Zweite ist, er muss eine gewisse Offenheit gegenüber Menschen haben. Denn die Aufgabe ist es, einen Menschen und ein Buch oder viele Menschen und viele Bücher zusammenzubringen. Und wenn man da also jetzt nur also halt in öffentlichen Bibliotheken jedenfalls damit beschäftigt ist, im stillen Kämmerlein Bücher zu sortieren, zu kategorisieren, zu katalogisieren und dann also halt irgendwo vorne hinzustellen und keinen Menschen mehr sieht, dann ist man bei uns eigentlich fehl am Platz.
Gibt es dann abschließend etwas, das Sie den Lesern oder gerne auch den Autoren noch mitgeben wollen?
Ganz einfach. Lesen Sie und verlieren Sie den Spaß am Lesen nicht. Wer nur gezwungen wird, also halt zu lesen, das kenne ich also halt von vielen, vor allen Dingen Männern, die jede Menge Fachliteratur lesen aus Pflichtgefühl, weil das für den Beruf und das Fortkommen wichtig ist. Und die dann ganz erschöpft im Urlaub einen Krimi schaffen und sich dabei wunderbar fühlen. Denen würde ich mehr Spaß beim Lesen also halt wünschen. Und trauen Sie sich einfach in eine Bibliothek, auch wenn Sie noch nie drin waren. Wir helfen Ihnen da schon weiter.
Dann danke ich Ihnen für das Interview.
Bitteschön, gern geschehen und schöne Grüße aus Münster.
Weitere Informationen und Hintergründe, Buchungsanfragen hinsichtlich Lektorat und Biografie sowie Autorencoaching erhalten Sie unter www.daniela-preis mit Doppel-S geschrieben.de.